Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, wie schon 2017 in seiner ersten Amtszeit führte die erste Auslandsreise des amerikanischen Präsidenten in die Golfregion. Da sehen wir ein paar Bilder und wir werden gleich nach Doha schalten zu Elmar Thewissen, der sagt, der Terminplan liest sich ein bisschen wie eine Tour auf dem Basar. Es geht um gigantische Geschäfte, Billionen Dollar, und zwar um Geschäfte für Amerika, aber insbesondere auch für Trump und seine Familie. Worum es aber offenbar auch diesmal eher weniger geht, sind diese wirklich schwer erträglichen Bilder aus Gaza. Seit mehr als 2 Monaten lässt das israelische Militär keine Hilfslieferungen mehr zu, mit mittlerweile katastrophalen Folgen. Die Ernährungsbehörde der Vereinten Nationen warnt vor einer sich zuspitzenden Hungersnot für mehr als 2 Millionen Menschen. Und man muss, wenn man das sieht, diesem Mann zuhören, wenn man verstehen will, was da gerade vor unserer europäischen Haustür passiert. 4-mal war er als Rettungssanitäter in Gaza im Einsatz. Seit dem 29. April, glaube ich, wieder zurück in Deutschland und sagt über diesen letzten Einsatz, ist bemerkenswert, was besonders nachhalt diesmal ist die Rücksichtslosigkeit, die ich jetzt erlebt habe. Man kann nicht eine komplette Bevölkerung in Kollektivhaft nehmen. Das ist, sagt er, die Umkehr von Verantwortung. Herzlich willkommen, Thorsten Schröer. Freue mich sehr.
Dankeschön.
Sieht diese Frau offenbar ähnlich, kennt als politische Journalistin die Berliner Politik sehr genau und sagt, Freundschaft zu Israel heißt nicht kritiklose Hinnahme von Kriegsverbrechen, sondern Freundschaft heißt, deutliche Worte zu finden und zu sagen, was ist. Herzlich willkommen, Anna Lehmann. Ja, und die große Frage ist, wie sieht dieser Mann, das außenpolitischer Sprecher von CDU/CSU und, nicht unwichtig, Vizepräsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, müsste Deutschlands neue Regierung die Chance nutzen, um das Verhältnis zur israelischen Regierung neu zu definieren? Sollte Netanyahu nach Deutschland reisen dürfen, wie Merz heute wieder klargemacht hat, ohne damit rechnen zu müssen, festgenommen zu werden? Was hieße das für unsere Verpflichtungen, die sich aus dem Völkerrecht ergeben? Und was eigentlich für die zuständige, im Zweifel Berliner Staatsanwaltschaft? Frage an Jürgen Hart. Herzlich willkommen. Er ist da sehr deutlich Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit, sehr intimer Kenner der Region, häufig da, der sagt, unser neuer Außenminister hat bei seinem Besuch in Israel im Grunde den gleichen Unfug gemacht wie Annalena Baerbock. Und weiter, im Moment kommen täglich Meldungen von Bombardements in Gaza, bei denen 40 bis 50 Menschen sterben. Da muss man anders auftreten, als das Wadeful gemacht hat. Und ob das im Sicherheitsinteresse Israels ist, sei dahingestellt. Das Vorgehen ist jedenfalls völkerrechtswidrig. Herzlich willkommen, Daniel Gerlach. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden in Doha. Da sehen wir ihn schon vor der Skyline stehend mit Elmar Thewissen. Schönen guten Abend, Elmar.
Guten Abend, Markus. Hallo in die Runde nach Hamburg.
Das ist eine imposante Kulisse. Warum führt die erste Reise des amerikanischen Präsidenten, die erste Auslandsreise, wieder in die Golfregion, Elmar?
Geschäfte machen. Darum geht's hier in erster Linie. Also er hat ja 3 Stationen. Er war in Saudi-Arabien, ist heute nach Doha, Katar weitergegangen und geht dann noch nach Abu Dhabi. Und er hat vor allen Dingen hier eine Menge Geschäfte vor. Es sind ja schon eine Reihe von Verträgen in Saudi-Arabien unterzeichnet worden.
Geht's um Geschäfte für Amerika oder um Geschäfte für die Familie Trump? Du sagtest irgendwo in einem Gespräch, habe ich das gehört, da hängt so ein Hauch von Korruption irgendwie in der Luft, ohne dass irgendjemand das Wort so richtig ausspricht.
Ja, man müsste die Unterscheidung schon mit der Lupe suchen hier, weil es wirklich alles mit allem vermischt. Also, er hat hier in Saudi-Arabien gestern große Deals gemacht. Er behauptet, in einem Gesamtwert von 600 Milliarden Dollar Investitionen in die Vereinigten Staaten oder auch von amerikanischen Firmen auch in Saudi-Arabien. Wenn man genauer hinguckt, sind es viel weniger, nämlich 283 Milliarden Dollar, die tatsächlich gestern vereinbart worden sind. Aber, und das ist das Problem, es sind dabei eine ganze Menge von Deals, von denen die Trump-Familie selber profitiert. Mal ein Beispiel. Hier in der Nähe von Doha, nördlich der Stadt, gibt es ein Gebiet, das neu entwickelt werden soll. Doch soll ein riesiges Golfresort entstehen, unter dem Namen Trump natürlich. Das heißt, es gibt da einen Vergnügungspark, der mit dazugehört, mitten in die Wüste gebaut, das Ganze. Und das eben unter dem Namen Trump, was Lizenzgebühren gibt, das wird finanziert zu einem guten Teil von einer saudischen Investmentfirma. Da Global heißt die. Und die Trump-Familie profitiert unmittelbar davon und wird eben hier dieses Projekt weiter vorantreiben wie ähnliche Projekte. Insgesamt sind es 6 Immobilienprojekte in anderen arabischen Staaten. In Saudi-Arabien beispielsweise selber soll es einen neuen Trump Tower geben. In Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten soll es einen neuen Trump Tower geben. Also es geht hier auch um gute Geschäfte für die Familie. Und es drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, je mehr im Grunde genommen man Geschäfte mit dem jeweiligen Staat macht, desto besser ist es auch für die Trump-Familie, weil dadurch Millionen, ja geradezu Abermillionen in die eigene Kasse kommen.
Apropos Trump-Familie, ist die Meldung zutreffend, Elmar, dass auch Trumps Söhne offenbar vorhaben, im Nahen Osten eine eigene Kryptowährung zu verbreiten? Das klingt sehr absurd, aber ist das so?
Ja, das ist tatsächlich so. Vor ein paar Wochen ist der erste große Deal bekannt gegeben worden. Da soll ein großes Immobilienprojekt abgewickelt werden in einem Volumen von 2 Milliarden Dollar. Und die Abwicklung soll erfolgen in einer Kryptowährung. Und zwar in der Kryptowährung, die eine Firma der Trump-Familie tatsächlich eben neu auf den Markt gebracht hat. Das heißt, es würden auch da wieder Millionensummen in die Tasche der Trump-Familie kommen. Und nicht nur zu den Trumps, sondern auch zu Steve Witkoff. Das ist ja der Chefunterhändler für Donald Trump, sowohl in Bezug auf Nahost als auch in Bezug auf die Ukraine. Und dessen Sohn, Zach Witkoff, ist gemeinsam mit den Söhnen von Donald Trump, Eric und Donald Jr., an dieser großen Kryptowährungsfirma beteiligt.
So, und bei den Summen, die du jetzt eben schon genannt hast, ist da der Jet, der neue Jet von den Kataris, ist der da schon mit drin? Frag nur für einen Freund.
Also, er ist noch nicht mit drin. Man kann sagen, das ist ein Geschenk, sagt jedenfalls Donald Trump selber. Der kostet neu. Das ist eigentlich ein Jet, der 13 Jahre alt ist, eine Boeing 747, ein Jumbojet. Der kostet neu 400 Millionen Dollar. Nun ist er schon ein paar Jährchen alt, aber sehr luxuriös ausgestattet. So, und den will die Königsfamilie hier aus Katar, die Herrscherfamilie, an Donald Trump geben. Und das macht man, indem man erstmal eine Art Leihgabe deklariert, nämlich an das amerikanische Verteidigungsministerium. Dann soll die Maschine umgebaut werden zur neuen Air Force One, zur Präsidentenmaschine. Auch da muss man noch mal kräftig Geld reinstecken. Und bevor Donald Trump dann das Amt verlässt, soll diese Maschine in den Besitz einer Stiftung übergehen. Das ist die Stiftung für die Trump-Präsidentenbibliothek, die entstehen soll nach seiner zweiten Amtszeit. So, und wenn dann dieser Jet im Besitz dieser Stiftung ist, hat Donald Trump im Grunde genommen das Verfügungsrecht. Er könnte weiter mit diesem Jet fliegen. Er könnte ihn auch in einem Museum beispielsweise ausstellen lassen.
Gerade ein Bild von der Innenausstattung gesehen. Ich sag mal, alles Mar-a-Lago-Style. Also es passt jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Soll dann auch noch mal ein bisschen umgebaut werden. Das Interessante ist, Elmar, und deswegen die Frage an dich, wie du das bewertest. Die Demokraten in den USA sagen Korruption. Trump sagt, das ist alles sehr transparent. Ich finde, in gewisser Weise haben beide recht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass es in der amerikanischen Verfassung... Ja, es ist ganz offen. Er sagt das ja auch. Das ist ein Geschenk, das man nicht ablehnen kann. Das ist ja kostenlos für den amerikanischen Steuerzahler. In der amerikanischen Verfassung steht eigentlich drin eine Klausel, nach der ein Präsident niemals Geschenke annehmen darf von einem fremden König, Prinzen, so steht es tatsächlich da, oder auch einem fremden Staat. Nun sagen die Demokraten, das hier wäre ein schwerer Verstoß, weil am Ende ja Donald Trump selber Zugriff auf diesen Jet haben wird nach seiner zweiten Amtszeit. Aber Rechtsexperten sagen, das ist eigentlich so eine Art Schlupfloch, durch das dieser Jumbojet regelrecht hindurchpasst. Nämlich, weil nach dem amerikanischen Stiftungsrecht diese Präsidentenbibliotheken einen Sonderstatus haben. Sodass, wenn der Jet in den Besitz der Präsidentenbibliothek übergeht, das in einer Grauzone verschwindet, die am Ende vielleicht nicht verfassungswidrig ist. Aber die Demokraten behaupten das. Und wenn es zu einem Amtsenthebungsverfahren kommen sollte, dann wird dieser Jet und dann werden auch die ganzen Business Deals, die die Trump-Familie hier macht, sicherlich eine ganz große Rolle spielen.
Da kriegt der Begriff des fliegenden Klassenzimmer noch mal so ganz andere Wendung, Elmar. Nur eine kurze Frage. Ich weiß, in Amerika laufen diese Bilder auch rauf und runter. Wie kommt das, also diese transparente Korruption, wie kommt die in Amerika an? Was sagen die Amerikaner dazu?
Ja, natürlich ist ein Großteil der Amerikaner eher der Meinung, das darf ein amerikanischer Präsident nicht. Es gibt Empörung und interessanterweise auch Empörung bei den Anhängern von Donald Trump. Also führende Köpfe aus dem Make America Great Again Lager, aus dem MAGA-Lager, haben sich extrem kritisch geäußert. Sowas macht man nicht, das ist unanständig, das darf man nicht annehmen. Und es spielt auch eine große Rolle vor dem, was innenpolitisch in den USA gerade los ist. Da haben die Republikaner ja einen neuen Haushaltsvorschlag eingebracht, mit dem am Ende gewährleistet sein soll, dass Donald Trump die Steuersenkungen, die er damals 2017/18 durchgesetzt hat, dass er die fortschreiben kann, von denen ja in erster Linie die Reicheren in den USA profitiert haben. Um das zu können, braucht er etwa 3,8 Billionen Dollar, wirklich also Billionen Dollar, um das zu finanzieren. Und dafür sollen unter anderem 700 Milliarden Dollar gestrichen werden bei der Krankenversicherung. Dadurch würden über 8 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren, wenn das so kommt. Und vor diesem Hintergrund ist das, was hier auf der Nahostreise passiert, natürlich eine Verwerflichkeit hoch 10, weil die Amerikaner leiden möglicherweise unter diesen Kürzungen, während der Präsident, so kann man es nicht anders sagen, sich die Taschen hier voll macht.
Es gibt ja im Leben, Elmar, nichts geschenkt. Das heißt, was ist der Preis, den die Amerikaner dafür bezahlen, wenn Trump einen Jet für 400 Millionen kriegt? Was will Mohammed bin Salman, Saudi-Arabien, was will der von Amerika? Was sind die Investments in KI beispielsweise, die die Vereinigten Arabischen Emirate und andere tätigen? Was haben die dort vor?
Also das eine sind natürlich die Investitionen in Rüstung. Allein 142 Milliarden Dollar, ein großer Deal mit Saudi-Arabien, damit Saudi-Arabien Waffen und Rüstungshilfen bekommt, die es sich schon lange wünscht. Interessanterweise hatte Joe Biden das immer an Bedingungen geknüpft. Gibt's nur dann, wenn ihr bereit seid, euch mit Israel auszusöhnen. So, und dann gibt es eben große Investitionen in KI, in die Datenzentren, die gebaut werden müssen. Es soll günstige Energie geben, das spielt natürlich eine große Rolle, dass genug Öl und Gas vorhanden ist, um tatsächlich eben niedrige Energiepreise zu garantieren. So, die Saudis und andere arabischen Staaten haben da ein Problem, weil momentan sind die Ölpreise so niedrig, dass sich fast nicht lohnt, in die Förderung zu investieren bei einem Ölpreis, ich glaube, pro Barrel von etwa 60, 65 Dollar derzeit. Also, die Saudis und die arabischen Staaten erhoffen sich natürlich, dass sie vor allen Dingen die Militärhilfe aus den USA bekommen, gute Geschäfte auch drüben machen können und in Sachen KI gemeinschaftlich Innovationen und Entwicklung vorantreiben, die ihnen helfen, vielleicht auch anderswo auf der Welt dann ihre Produkte, ihr Knowledge zu verkaufen.
Ich schaue gerade zu Daniel Gerlach, der sich in der Region wirklich exzellent gut auskennt. Herr Gerlach, was ist die große Strategie? Wenn man in der Golfregion unterwegs ist, das vibriert. Da sind Staaten wirklich im Aufbruch, auch mit einem sehr klaren Blick in die Zukunft, teilweise auch wirklich visionär, teilweise völlig verrückt oder bekloppt. Was ist der Plan, wenn es um KI geht, KI am Golf? Was ist die Idee dahinter?
Na, ich meine, gut, das ist die Zukunftstechnologie überhaupt, in die groß investiert wird. Und da wollen diese Staaten die Nase vorn haben und wollen eben nicht unbedingt selber Technologie entwickeln, sondern mit dabei sein, wo diese Technologie entwickelt wird. Und das wird dann der große Vorsprung auch sein. Schauen Sie, diese Golfstaaten liegen ja an einem Nervenstrang, nicht nur der Weltwirtschaft, sondern auch der Weltpolitik. Die betreiben im Grunde, auch wenn sie oft unterschätzt wurden, seit 100 Jahren Geopolitik. Eigentlich schon seit mehreren Jahrhunderten, denn die hatten schon mit dem ersten maritimen Weltreich, mit Portugal zu tun. Die haben mit dem Osmanischen Reich gedealt, mit den Briten. Und für die ist eigentlich das, was in Washington oder auch in Moskau oder in Beijing besprochen wird und passiert, wichtig. Und deswegen denken die geopolitisch, vor allem aber, weil sie sich leisten können. Wenn Sie sich jetzt fragen, was ist die Strategie dieser Staaten, warum machen die das? Denn Milliarden der Familie Trump hinterherzuwerfen, das muss man sich erstens auch leisten.
Das macht ja keiner einfach ohne Eigeninteresse.
Ich hab vor kurzem mit einem Freund in Katar telefoniert, der erklärte mir, der sagte, naja, die Araber nennen das Sharha. Das ist so ein Tribut, was die Beduinen einem König oder einem höheren Stammesführer einfach als Geschenk geben. Das ist eine Lebensversicherung. Schauen Sie sich mal an, wie viel in Doha insbesondere, wo er gerade ist. Stellen Sie sich vor, wie viel von Ihrem Einkommen Sie für Krankenversicherung ausgeben. Das ist das, was der Emir von Katar für seine Lebensversicherung ausgibt, nämlich dafür, dass die Amerikaner ihre Militärbasis in Doha behalten, dafür, dass die Amerikaner Schutz gewähren. Und das ist natürlich auch für Saudi-Arabien ein ganz wichtiger Punkt. Saudi-Arabien möchte ein Verteidigungsabkommen mit den USA und Saudi-Arabien möchte militärisch die erstbeste Ware haben und nicht die zweitbeste Ware und deswegen potenziell eines der Länder werden, die sich selber militärisch verteidigen.
Das ist uns interessant, was Sie da gerade ansprechen. Es gibt einen eigenen militärischen Begriff dafür. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach so dahingesagt, erstbeste Ware, sondern erstklassige Ware.
Da gibt es auch so Qualitative Military Edge. Ja. Das ist im Grunde eine amerikanische Politik, die in den 70er Jahren entstanden ist, die Ronald Reagan zum ersten Mal auch so formuliert hat. Damals ging es in den 80er Jahren darum, dass Saudi-Arabien Raketen aus Amerika haben wollte. Und Reagan musste gegen starken Widerstand im Kongress kämpfen, weil insbesondere die pro-israelischen Gruppen dort gesagt haben, wir können ja nicht einem arabischen Staat, der eigentlich ja ein Feind Israels ist, diese Raketen liefern. Und dieses QME bedeutet, dass Amerika als außenpolitisches Prinzip hat, niemals höherwertige Technologie an andere Staaten im Nahen Osten zu schicken, als sie nach Israel schicken. Das heißt, Israel muss immer technologisch die Nase vorn haben. Wenn Sie sich jetzt fragen...
Israel kriegt prinzipiell die besten Waffen.
Genau. Das ist eine Folge des Yom Kippur-Kriegs 1973, wo die Israelis zwischenzeitlich mal wirklich militärtechnologisch gegenüber den sowjetischen Waffen im Hintertreffen waren. Jetzt wollen die Amerikaner... Jetzt können Sie sich fragen, das sind Commitments, heißt es, also es sind Zusagen, aber es sind ja noch keine Verträge. Wenn die Amerikaner wirklich in diesem Umfang Waffen nach Saudi-Arabien exportieren, dann bedeutet das, dann müssen sie F-35-Jäger, also die beste Technologie abliefern, auch mit der besten Software. Und die werden sich die Saudis nicht mit so zweitklassigem Material zur Verfügung befriedigen lassen. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass diese Qualitative Military Edge, also dieser technologische Vorsprung Israels, dadurch nicht mehr gewährleistet ist. Deswegen bestehen die Amerikaner ja so auf einer Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien. Aber wenn Sie sich anhören, was Herr Netanyahu heute gesagt hat, wo auch viele israelische Militärstrategen gesagt haben, jetzt ist es wirklich vorbei. Er hat gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir die amerikanische Technologie allmählich ausfaden. Also wir müssen uns mehr auf unsere eigenen Rüstungsproduktion konzentrieren und dürfen nicht mehr so abhängig sein von amerikanischer Technologie. Und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass die Amerikaner in diesem Umfang Militärhilfe nach Israel liefern, nicht nur Geld, sondern auch Material, eine ziemlich verwegene Äußerung und zeigt ein Stück weit auch, wie frustriert Netanyahu über diesen Auftritt von Trump in den Golfstaaten ist.
Und ist das der Grund, warum er da auch nicht hinreist?
Da gibt es verschiedene Diskussionen darüber. Ich meine, es ist relativ klar, dass...
Hat er beim letzten Mal ja gemacht.
Ja, das ist Trump wurde auch wenn sie beide öffentlich Brüder im Geiste sind, Netanyahu und Trump, und Netanyahu ja auch immer sagt, wir erfüllen ja eigentlich nur die amerikanischen Pläne, ist Trump persönlich wohl mehrfach sehr enttäuscht worden von Netanyahu und hat sich auch ab und zu mal hinters Licht geführt.
Ja.
Ich habe das, glaube ich, weiß nicht, ob ich das hier in der Sendung gesagt habe, aber im letzten Jahr gesagt, bevor Trump gewählt wurde, dieser Mensch hat 4 Jahre Zeit, um richtig Kasse zu machen. Israel ist zwar eine außenpolitische Priorität der USA gewesen, aber letztendlich kostet Israel die USA Geld. Und insbesondere hat Trump dort eigentlich nichts zu gewinnen finanziell. Und wenn man diesen merkantilen Charakter seiner Außenpolitik dann betrachtet, dann bedeutet das, er wird nichts tun, was Israel schadet. Aber seine Interessen, seine Prioritäten sind anderswo. Und deswegen besteht ja die Hoffnung, dass die Golfstaaten ihre Macht und ihren Einfluss auch nutzen, dass Trump auch in der Palästina-Frage seine Position ändert und möglicherweise auch Druck auf Netanyahu ausübt. Wenn Netanyahu das gebilligt hätte, was da passiert, dann können Sie sicher sein, dass der Krieg in Gaza vor 2-3 Tagen beendet gewesen wäre, beziehungsweise eine Waffenruhe eingesetzt hätte. Denn dann hätte Netanyahu Trump zeigen können, ich verstehe deine Symbolpolitik, ich verstehe deine Prioritäten und ich bin auch bereit, dir entgegenzukommen. Das hat er hier offensichtlich nicht getan.
Es ist sehr interessant. Zwei letzte Fragen noch, Elmar, bevor wir das hier weiter diskutieren. Das eine ist, was auffällt, ist der neue Sound gegenüber Teheran. Gab ja irgendwie mal zwischendurch die Meldungen, die bereiten gerade einen Angriff vor, die Amerikaner, geht um das Atomwaffenprogramm natürlich. Und plötzlich ist davon keine Rede mehr. Hat das was mit den Saudis, hat das was insbesondere mit Mohammed bin Salman zu tun? Frage an Elmar. Ja,
ich glaube, es hat in erster Linie auch wieder eher mit dem zu tun, was Daniel Gerlach vorhin gesagt hat. Es geht als oberstes Prinzip darum, wo kann man künftig gute Geschäfte machen. Zu zugunsten der Amerikaner, also der Vereinigten Staaten, aber auch zugunsten der Trump-Familie. So muss man das immer sehen. Iran ist natürlich auch ein Land, in dem möglicherweise große Investitionen möglich sein könnten, wenn man die Sanktionen mal aufhebt. Und er hat ja gefordert, dass es ein Nuklearabkommen geben soll, ein neues, Klammer auf. Er selber hat es ja vor einigen Jahren mal kaputt gemacht, indem er als USA in seiner ersten Amtszeit ausgestiegen ist aus diesem Abkommen, Klammer zu. Das heißt also, jetzt das anzubieten, ermöglicht vielleicht wieder Geschäftsinteressen. Und er geht da überhaupt nicht nach moralischen Grundsätzen vor, sonst würde er sich ja nicht in Saudi-Arabien so eng mit jemandem zusammentun, der selber ganz offenbar den Tötungsbefehl, den Mordbefehl gegeben hat für die Ermordung eines amerikanischen Journalisten. Sonst würde er nicht so eng mit dem katarischen Regime zusammenarbeiten, das er selber mal im Jahr 2017 als Unterstützerregime für Terrorismus bezeichnet hat. Und sonst hätte er sich wahrscheinlich auch nicht mit dem neuen syrischen Präsidenten al-Sharaa getroffen, jetzt am Rande eben des Golfkooperationsrates in Riad. Auch da sieht er in erster Linie die wirtschaftlichen Gelegenheiten, also Syrien wieder aufzubauen. Damaskus, eine grandiose, wunderbare Stadt, wenn man sie wiederherstellen könnte, wie sie früher mal war. Da sind natürlich Geschäftsinteressen mit im Spiel. Ja. Und er wurde vorhin im Flugzeug auch danach gefragt, ob er sich vorstellen könne, einen Trump Tower in Damaskus bauen zu lassen.
Bitte nicht.
Da hat er so ein bisschen abgewehrt. Aber er hat al-Sharaa sehr gelobt. Das sei doch ein starker Mann, tolle Geschichte. Und da muss man noch mal dran erinnern, der war mal der Anführer der Al-Qaida, des Al-Qaida-Ablegers in Syrien vor einigen Jahren. Also ein Terrorist und als solcher ist er auch nach wie vor überall eingestuft in vielen Ländern.
Und auf den die Amerikaner, wenn ich das richtig im Kopf habe, 10 Millionen Dollar Kopfgeld ausgesetzt hatten. Das gehört auch, glaube ich, zu dieser Geschichte dazu. Wie wahrscheinlich ist es, dass er morgen zu Gesprächen in die Türkei fliegt? Stichwort Ukraine-Krieg.
Also ich persönlich, auch nach den Gesprächen hier hinter den Kulissen, haben wir den Eindruck, er würde nur dann fliegen, wenn wirklich was bei rauskommt. Weil Donald Trump hat kein Interesse daran, sich mit etwas zu verbinden, wo die hinterher auseinandergehen und irgendwie gar nichts rausgekommen ist. Vor allen Dingen kein Friedensdeal, den er ja unbedingt haben will. Also er hat jetzt Marco Rubio hingeschickt, seine Allzweckwaffe. Der ist ja nicht nur Außenminister, sondern jetzt auch momentan vorübergehend nationaler Sicherheitsberater. Der soll ausloten und vorantreiben, was möglich ist, wenn Putin denn da wäre. Und nur dann, so hat er es auch heute, als er gefragt wurde, der Präsident signalisiert, nur dann, wenn da richtig Bewegung reinkommt, dann könnte er sich vorstellen, halt einen Abstecher zu machen. Aber er hat nochmal klargemacht, man habe ja hier ganz wichtige Termine noch in Doha und dann auch in Abu Dhabi. Also da liegt die Latte hoch, dass er seine Geschäftsreise wirklich unterbricht oder gar abbricht.
Und die könnte mit dem neuen Flugzeug schon stattfinden oder wo ist dieser Flieger jetzt?
Also da streiten sich die Geister. Angeblich steht er schon in San Antonio, Texas und wird gerade schon umgerüstet in den USA als Präsidentenmaschine. So lange muss er noch mit der alten fliegen. Die ist, ich glaube, fast 40 Jahre alt. Die gefällt ihm überhaupt nicht. Und deswegen hofft er, dass er möglichst bald diesen neuen Jet dann auch wirklich in Besitz nehmen kann.
Ich fand die Einlassung irgendwie auch entwaffnend ehrlich, aber auch so wunderbar größenwahnsinnig. Ich brauche ein Flugzeug und das muss selbstverständlich das größte Flugzeug sein, selbstredend. O-Ton Trump. Elmar, ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute dir. Wir werden uns spätestens nächste Woche zu dem Thema wieder hören. Alles Gute.
Dankeschön. Alles Gute.
Herr Hart, welche Erwartungen haben Sie als jemand, der sich so viel mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt, an dieses Treffen morgen in der Türkei?
Also Marco Rubio ist ja in der Türkei wie viele andere Außenminister auch, weil ja das NATO-Außenministertreffen zeitgleich stattfindet. Also insofern ist das schon eine Gleichzeitigkeit von Ereignissen.
Ja.
Damit hat Rubio auch quasi die Beinfreiheit, kurzfristig zu entscheiden, nach Istanbul zu gehen oder eben in Antalya zu bleiben oder sich da in Richtung zu orientieren. Es ist ja ein neues Momentum in dieser Diskussion Krieg Russlands gegen die Ukraine gekommen durch die Initiative der europäischen Staats- und Regierungschefs. Das ist wirklich eine Sache, die ich, glaube ich, so auch nicht erwartet hatte, dass das so gelingt, dass auch der amerikanische Präsident tatsächlich signalisiert, dass er diese Linie im Grundsatz unterstützt. Das Bild ist ja hier auch um die Welt gegangen. Das ist im Übrigen von Friedrich Merz in den letzten Wochen ganz gut vorbereitet worden. Ich weiß nicht, ob ein Oppositionsführer, der noch nicht Kanzler war so oft mit Starmer, also mit britischem Premierminister, französischem Staatspräsidenten, polnischem Premier telefoniert hat, wie er das gemacht hat. Das war gut vorbereitet. Und daraus kann wirklich was erwachsen. Die Reaktion von Putin war halt dieses Gesprächsangebot. Und die Gegenreaktion war, dann muss es aber auch einen Waffenstillstand geben. Und ich glaube, das ist das, was Putin auf keinen Fall will, dass die Waffen schweigen, obwohl das ja natürlich die Voraussetzung für fruchtbare Gespräche überhaupt nur sein kann. Man kann ja nicht am Verhandlungstisch verhandeln und gleichzeitig sterben Menschen in einem Krieg.
Sie sagen es gerade, das hat Merz irgendwie sehr geschickt gemacht und so geschickt gemacht, dass die CDU neuerdings sogar von der Taz gelobt wird. Das ist ungewöhnlich, sollte Ihnen vielleicht Sorgen machen. Aber Anna Lehmann, die Parlamentsleiterin der Taz-Kollegen ist im Bundestag, sagt, das haben die gut gemacht.
Ja, keine Sorge, wir hören dann auch wieder damit auf. Aber ja, in dem Fall fand ich es auch berechtigt.
Ja, finde ich gut. Ja. Warum war das so ein geschickter Schachzug, den Sie da gemacht haben?
Naja, weil die europäische Politik war ja immer sehr reaktiv. Also Putin hat was gemacht und Europa hat seine Empörung geäußert. Und jetzt war es tatsächlich mal ein aktiver Schritt, der Putin unter Zugzwang gesetzt hat und der ihn, glaube ich, auch überrascht hat. Und er wusste ja erstmal nicht, wie er reagieren sollte.
War sehr eindrucksvoll zu hören. Entschuldigung, ich unterbreche. Wir haben mit Frederik Pleitgen, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, am Dienstag darüber gesprochen, der dabei war. Und er sagte, es war erkennbar, wie hektisch das alles plötzlich wurde da in Moskau. Und es dauerte bis 2 Uhr morgens, bis man dann sozusagen eine passende Reaktion irgendwie hatte.
Ja. Und Zelensky hat aber auch wiederum klug reagiert, als er gesagt hat, na gut, ich komme. Ich bin da. Und das hat wiederum Putin nochmal unter Zugzwang gesetzt, weil diese Erzählung, eigentlich ist Zelensky derjenige, der verhindert, dass Verhandlungen stattfinden. Ich wäre ja bereit, aber er ziert sich die ganze Zeit. Diese Erzählung steht natürlich jetzt unter Druck. Ich glaube zwar auch nicht, dass es zu einem Treffen kommt. Das wäre ehrlich gesagt eine Sensation und vielleicht wäre es noch nicht mal wünschenswert. Weil das Schlimmste, was passieren könnte, dass Putin und Trump dort kommen und ein fertig ausgehandeltes Agreement haben und der Ukraine sagen, also Zelensky sagen, bitte hier links unterschreiben. Das wäre schlecht für die Ukraine. Aber so sind die Karten noch nicht gelegt. Also alles ist offen.
Und Zelensky ist dann in der Türkei, wenn der NATO-Außenminister, die NATO-Außenminister in der Türkei tagen. Also Gelegenheit für die NATO-Außenminister, Herrn Zelensky einfach mal dazuzuladen und damit auch ein Zeichen der Solidarität der NATO mit den Anliegen der Ukraine. Das ist auch, also es wird spannend die nächsten 24 Stunden.
Das ist wahr, aber es könnte auch noch ganz bitter werden, auch jetzt für den neuen Kanzler. Ich erinnere mich, wie sich Olaf Scholz empört hat, als Friedrich Merz schon einmal an Putin, so hat er es damals zumindest gedeutet, ein Ultimatum gestellt hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Und sagte, das kann man nicht machen. Wie kann man denn Putin ein Ultimatum stellen? Damals war Merz Oppositionsführer. Jetzt ist er Regierungschef. Und jetzt musst du ein Ultimatum auch dann im Zweifel hinterlegen mit Aktion. Also wie in der Bibel, die Sache mit der Schlange. Also dann muss auch die Vertreibung aus dem Paradies erfolgen. Das heißt, wie machen Sie das im Zweifel? Wie sorgen Sie oder stellen Sie sicher, dass dieses Ultimatum, das auf dem Tisch liegt, dieser 3 Regierungschefs, nicht zu einer Floskel verkommt und dann nichts mehr wert ist?
Also die klare Ansage ist ja, wenn es nicht zu einem Entgegenkommen Russlands in dieser Frage kommt, dann wird es eine Verschärfung der Sanktionen gegenüber Russland geben. Würde sich auf die sogenannte Schattenflotte wohl konzentrieren, auf die Unternehmen, die diese merkwürdigen Schiffe finanzieren, die russisches Öl in die ganze Welt verteilen. Und damit,
das trifft die wirklich?
Das trifft ihn. Ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Berichte darüber, aber wir sollten der Legende nicht auf den Leim gehen, dass diese Sanktionspolitik und auch die Kosten dieses Krieges Putin wirklich unbeeindruckt lassen und das russische Volk. Also es ist so, dass Russland unter den Folgen des Krieges leidet, unter den direkten Kriegsfolgen, aber eben auch unter den Sanktionen. Und am Ende des Tages glaube ich, dass das schon eine empfindliche Behinderung wäre, wenn es uns gelänge, diese Ölexporte über diese Schattenflotte einzudämmen.
Ich wollte mal fragen, was heißt denn das dann konkret? Die fahren ja ganz viel auch über die Ostsee und so weiter.
Ja.
Ne? Frau Lehmann hat, glaube ich, die gleiche Frage im Kopf. Wie machen wir das dann konkret? Blockieren wir die dann? Oder?
Ja, genau, das wäre dann in letzter Konsequenz. Also macht man eine Seeblockade der Straße von Skagerrak? Ja, also das ist ja dann die Überlegung. Also, und das ist, glaube ich, noch nicht ganz zu Ende gedacht, wie man diese Sanktionen dann tatsächlich durchsetzt.
Zum Beispiel.
Das ist ein Plan der EU. Das sind ja Überlegungen, das muss man ja auch gemeinsam mit der Europäischen Union machen. Das wäre dann das 17. Sanktionspaket. Ich glaube, bevor man tatsächlich Schiffe an die Kette legt, gibt es eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten, zum Beispiel die Unternehmen zu sanktionieren, die solche Schiffe versichern, sodass dann am Ende des Tages, konsequent
die Schattenflotte durchgesetzt. Die Schattenflotte ist ja quasi schon ein Instrument zur Umgehung von Sanktionen, die dürfte es eigentlich gar nicht geben.
Also ich gehe davon aus, ohne jetzt das im Einzelnen schon zu kennen, darüber werden wir vermutlich ja auch in der nächsten Sitzung des Auswärtigen Ausschusses, der nächste Woche wieder anfängt, reden mit dem Außenminister, dass es entsprechende Mittel und Wege gibt, da auch die Schrauben anzuziehen. Und das Zweite ist natürlich, dass man sagt, unsere gemeinsame Unterstützung für die Ukraine, finanziell, wirtschaftlich und militärisch,
auch das ist auch so ein Begriff,
fortgesetzt und intensiviert. Und im Übrigen auch im Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika gibt es ja eine wachsende Zahl von Senatoren beider Fraktionen, die sagen, es muss fortgesetzt werden,
die Unterstützung. Das ist interessant, dass Sie jetzt sozusagen sich beziehen auf die Senatoren und nicht sagen, der Präsident.
So ist die Lage. Also es gibt
Trump stand ja kurzzeitig an der Seite der drei und plötzlich war er wieder weg und dann vielleicht doch. Also das ist ja völlig erratisch. Ja. Darauf können Sie sich ja nicht verlassen.
Also man kann sich, glaube ich, darauf verlassen, dass er auf der Seite des Erfolges sein will. Und wenn die europäische Politik in der Ukraine-Frage tatsächlich Fortschritte bringt und ihn, Trump, dem Ziel näher bringt, diesen großen Frieden zu vermitteln, den er ja seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat, dann glaube ich, kann man ihn auch klar ins Boot holen, gerade in dieser Frage. Ich habe den Eindruck, durch meine Gespräche mit Senatoren beider Parteien im Senat, im November nach der Wahl, aber bevor dem Amtsantritt und jetzt auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass es dort bipartisan, wie man sagt, große Irritation über den Russlandkurs des Präsidenten gibt. Ich habe den Eindruck, dass man ganz speziell, was die Politik der Unterstützung der Ukraine angeht, mindestens will, dass das beschlossene Paket umgesetzt wird. Da ist ja auch noch Geld da, das große Paket von letztes Jahr Ostern. Und dass man auch drauflegen will. Und ich habe den Eindruck, dass der Präsident am Ende des Tages dem auch nachgeben wird, weil er einfach diesen Streit mit dem Kongress nicht brauchen kann, weil er andere Dinge gemeinsam mit dem Kongress umsetzen will.
Und auch so ein Schlagwort, massive Hilfen. Wir werden alles tun, was sozusagen nötig ist. Also im Grunde ist das die Mario Draghi-Geschichte, whatever it takes. Ja. Was heißt das denn für uns,
also, Taurus? Whatever it takes hat ja der Bundeskanzler bezogen auf die Ausrüstung unserer Streitkräfte. Deswegen haben wir ja da den Schuldendeckel aufgehoben.
Ich beziehe es jetzt auf die massive
Aber
Hilfe.
Aber auch im Blick auf die Ukraine geht es darum, dass die Ukraine in eine Lage kommt, das ist ja unsere Strategie seit 3 Jahren, dass die Ukraine in eine Lage kommt, dass Putin ernsthaft einkalkulieren muss, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann und dass es am Ende für ihn auch böse ausgehen könnte und dass wir darauf setzen, dass in dem Augenblick, wo er diese Möglichkeit, dass es auch schief gehen könnte aus seiner Sicht, mit ins Kalkül einbezieht, dass er dann bereit ist zu fairen Friedensverhandlungen. Ich glaube, es wird niemals so weit kommen, dass Putin jetzt den Verlust der Krim oder irgendeine andere schwere militärische Rückschlag hinnehmen würde. Er würde vorher die Notbremse ziehen, aber er glaubt halt, er kann die Ukraine komplett unterwerfen, so ein Marionettenregime verwandeln und wir müssen ihm klar machen, dass das so nicht gehen wird.
Wo ist denn da die Grenze? Sie sagten gerade Krim. Also die Krim ist etwas, was Sie bereit wären zu akzeptieren. Was ist mit Cherson? Das erste ist mal, dass
die Ukraine ihre Souveränität behaupten kann.
Aber was heißt das?
Die Grenzen sind diejenigen, die völkerrechtlich eindeutig sind, die Russland ja übrigens auch häufiger bestätigt hat.
Die alten Grenzen
und dann,
vor dem Einmarsch.
Genau, und dann muss die Ukraine selbst entscheiden, inwieweit sie bereit ist, Zugeständnisse zu machen im Interesse eines nachhaltigen Friedens. Ich glaube, es wird dann auf der ukrainischen Seite in erster Linie darum gehen, Sicherheitsgarantien zu bekommen. Aber ich gehe davon aus, die ukrainische Streitkräfte sind die mit leistungsfähigsten gegenwärtig in ganz Europa, sie weiterhin zu unterstützen und mit militärischer Ausrüstung zu versehen, sodass sie in der Lage sind, das Territorium auch wirklich glaubwürdig
abzustecken. Ja, aber Sicherheitsgarantien, das können die nicht alleine, das wissen Sie ja auch.
Am Ende des Tages wird die Ukraine nach wie vor nach der NATO-Mitgliedschaft fragen. Ich bin der Meinung, dass die Ukraine genau wie jedes andere europäische Land das Recht hat, gemäß der entsprechenden internationalen Verträge, die wir ja haben, die Russland auch mit unterzeichnet und auch später bestätigt hat, selbst zu wählen, welchen Bündnis es sich anschließt.
Das heißt, wenn die Ukraine sagt, wir wollen in die NATO, würden wir das unterstützen?
Ist das ein legitimer Wunsch? Und für den Fall, dass es Teil eines Friedensabkommens...
Ein legitimer Wunsch, ja, aber würden wir das unterstützen?
Im Augenblick haben wir ja gesagt, Ukraine ist im Krieg und ein Land, das im Krieg ist, kann nicht Mitglied der NATO werden. Das würde uns überfordern. Aber wenn es hinterher einen Friedensschluss gibt, in dem am Ende des Tages vereinbart wird, dass die Ukraine Mitglied der NATO werden kann, würde ich das unterstützen, ja.
Der Kanzler auch?
Diese Frage muss man dann bewerten, wenn man den Friedensschluss sieht. Wenn den auch auf der anderen Seite schließt. Ich glaube, wir würden Putin auch eine große Last von den Schultern nehmen, wenn dieser Krieg beendet wird, weil er tatsächlich auch militärisch an einen Punkt kommt, wo er sehr viel investieren muss, mehr als er im Grunde investieren kann. Die Überlastung, Überdehnung der russischen Wirtschaft, der Zerfall des Rubelwertes und so fort.
Inflation und so,
ja. Also insofern, er kann es nicht auf alle Zeit so weitertreiben.
Frau Lehmann.
Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass Putin gerade groß daran leidet, dass er weiter Krieg führen muss. Sondern er will es ja, das haben Sie auch gesagt. Mhm. Er will ja weiter Krieg führen. Das Interessante, was ist, ich habe jetzt zugehört, Herr Hart. Ich finde, also ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die Zeit von vor 3 Monaten. Sie reden im Prinzip wie der sozialdemokratische Kanzler, bevor er abgewählt worden ist. Also wir machen sozusagen, wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Mhm. Merz hat heute nochmal gesagt, wir wären aber nicht Kriegspartei. Also ich sehe eine absolute Kontinuität in der Außenpolitik und alles, was die Union versprochen hat, wir machen alles anders. Wenn wir dran sind, dann liefern wir sofort Taurus. Sie haben das Wort Taurus nicht in den Mund genommen. Herr Merz hat es heute auch nicht getan. Ich finde das nicht schlimm. Ich fand es immer falsch, über einzelne Waffensysteme zu reden. Aber ich habe mich immer gewundert, mit welcher Schusswaffe die Union behauptet hat, also die CDU behauptet hat, wir können es besser. Und jetzt sagt, war eigentlich ganz toll, wie der Scholz das gemacht hat.
Also Frau Lehmann, ganz kurz, sofort, ich will das nur einmal unterstützen. Auf der MSC, Münchner Sicherheitskonferenz, sagte Friedrich Merz noch, wir sollten diese Lieferungen vornehmen, wir sollten bereit sein, aber nur, wenn wir uns mit den europäischen Partnern einig sind. Jetzt, sagt er, unter meiner Führung wird die Debatte um Waffenlieferungen, Kaliber, Waffensysteme und so weiter aus der Öffentlichkeit herausgenommen. Ja. Derselbe Friedrich Merz, der als Oppositionsführer von Olaf Scholz immer wollte, dass offengelegt wird, einer deutschen Öffentlichkeit offengelegt wird, was geliefert wird.
Also das,
das einmal erklären?
Wir haben stets eine Kritik daran geübt, dass wir über Kaliber und Stückzahlen debattiert haben, weil wir gesagt haben, dann braucht der russische Präsident ja nur in der deutschen Zeitung lesen, was er zu erwarten hat. Ein wesentliches Element der Stärkung eines militärischen Verbündeten ist ja, dass man dessen Gegner ein Stück weit im Unklaren darüber lässt. Und insofern,
Merz hat das gefordert,
nicht und insofern war die...
War nicht die deutschen Medien, Merz hat das immer wieder angefordert.
Wir haben im Bundestag...
Transparenz, Klarheit.
Wir haben im Deutschen Bundestag oder auch als CDU-CSU nie gefordert, dass wir über einzelne Stückzahlen, Waffensysteme oder Ausbildungskonzepte reden. Wir haben gesagt, es muss etwas geschehen. Wir haben im Deutschen Bundestag im Übrigen mit der SPD, mit den Grünen gemeinsam, mit der FDP gemeinsam, damals noch in der als Oppositionspartei, einen Beschluss gefasst im April 22, wo wir gesagt haben, schwere Waffen für die Ukraine. Und wir haben dann in der Folge festgestellt, dass der Bundeskanzler diesen Befehl, diesen Beschluss des Deutschen Bundestages nicht umgesetzt hat. Wir haben lange diskutiert, weil ja die Regierung darüber diskutiert hat, ob ein Schützenpanzer ein Panzer ist, ob ein Gepard ein Panzer ist. Am Ende des Tages hat die Regierung geliefert und sie hat Panzerhaubitzen geliefert, Raketenabwehrsysteme geliefert, schwere Panzer geliefert.
Und hat sie viel zu zögerlich Artillerie. Geliefert?
Da hat sie zu zögerlich geliefert, aber ich habe in den letzten Monaten der Amtszeit der früheren Regierung keine substanzielle Kritik mehr an dieser Methode gehabt, weil die Regierung unter Scholz ihre Meinung geändert hat.
Das ist interessant, Frau Lehmann, ne?
Ja, also das war natürlich nicht, weil die Regierung das gemacht hat, was die Opposition gesagt hat, sondern weil es einfach andere Themen gab, auf die man sich stürzen konnte. Punkt. Es war politisch einfach tot, das Thema. Und deshalb hat man andere Themen genommen. Migration zum Beispiel oder Wirtschaft oder was auch immer. Aber ich sehe tatsächlich, ich finde das jetzt auch nicht schlecht, aber ich sehe tatsächlich eine absolute Kontinuität, zum Beispiel in der Ukraine-Politik, aber auch auf anderen außenpolitischen Feldern. Und ich habe mich tatsächlich heute gefragt, wofür hat der Merz den Scholz eigentlich damals so hart kritisiert?
Ja, ich habe Scholz dafür kritisiert, dass er nicht bereit war zu sagen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Ich finde,
Sie würden den Satz sagen?
Den Satz haben wir so gesagt.
Aber würden Sie den heute noch sagen?
Ich würde den auch
jetzt
heute
in Regierungsverantwortung.
So sagen. Ja, richtig. Ich würde Ihnen auch heute sagen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das bedeutet, dass die Ukraine ihr völkerrechtliches Territorium, das sind die Grenzen,
die
im Übrigen, glaube ich, 1922 geschlossen wurden zwischen den Sowjetrepubliken, dass sie diese, das ist für mich, dass die Ukraine gewinnt, dass sie ihr Territorium zurückgewinnen
auch
kann.
Auch die Krim.
Die Krim gehört zur Ukraine, natürlich. Zu wem, zu was gehört sie sonst?
Das ist eine rhetorische Frage, ich muss sie jetzt nicht beantworten.
Also, so, und wenn die ukrainische Politik im Rahmen eines großen Friedensschlusses bereit ist, Zugeständnisse und Konzessionen zu machen, dann würden wir Selenskyj unterstützen, wenn er das gegenüber seinem Volk als der demokratisch gewählte Führer dieses Volkes verantworten kann. Aber wir werden ihm nicht vorschreiben, dass er Zugeständnisse machen muss.
Ich will nur mal fragen, also Selenskyj, angenommen, der macht das jetzt so. So geht er da auch rein. Und sagt, da leben Menschen, die sich darauf verlassen, dass wir irgendwann wieder für sie da sind. Die wollen auch nicht in diesen besetzten Gebieten leben und so weiter. War selber mehrfach dort. Ich kenne die Grollgeschichten, die es rund um diese besetzten Gebiete gibt. Keiner weiß bis heute so genau, was sich da eigentlich wirklich abspielt. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung und Gesprächen, dass es kaum einen Ukrainer gibt, der nicht irgendeine Horrorgeschichte mit Russen zu erzählen hat. Also insofern gibt es da einen legitimen Wunsch. Wenn die Ukraine das möchte, was wäre das denn ausbuchstabiert dann für uns? Das heißt, wir unterstützen die dann so lange mit Waffen, rüsten die so lange auf, machen die so stark, dass sie das zurückholen können?
Ich glaube, dass es uns gelingt, die Ukraine so stark zu machen, militärisch so stark zu machen, dass Putin an den Punkt kommt, wo
dass
er für sich
freiwillig aus diesen 20%, die er hat, und Krim zurückzuziehen.
Dass er selbst eine Friedensverhandlung und einen Waffenstillstand anbietet und bereit ist, einen fairen Frieden auszuhandeln, weil er selbst sagt, das Risiko, den Krieg gegen die Ukraine fortzusetzen, ist mir zu groß. Es könnte mich meinen eigenen Kopf oder mindestens den Sessel in Moskau kosten, weil die Menschen, die mich unterstützen bei dieser Politik, zu der Erkenntnis kommen, du hast dich dort in eine Sackgasse begeben. An dem Punkt waren wir, nach meiner Einschätzung, im Frühjahr 23.
Ja, im Frühjahr 23 im Herbst 22, wenn man mit Ukrainern spricht, die sagen, da habt ihr uns im Stich gelassen. Also, und da hätten wir sie vielleicht aus dem Land werfen können.
Ich bin jetzt kein Militärstratege. Aber es gab dieses Momentum, wenn wir hier gesessen hätten vor über 3 Jahren, also vor dem im Februar 22, und ich hätte Ihnen gesagt, Putin wird es nicht gelingen, innerhalb von 3 Jahren nennenswerte Geländegewinne gegenüber der Ukraine zu erringen. Sie hätten unverständlich mit dem Kopf geschüttelt, die allermeisten Experten. Ich hätte es auch für sehr unwahrscheinlich und sehr optimistisch gehalten. Ich glaube, dass wir nicht der Legende verfallen dürfen, dass diese Sache für die Ukraine von vornherein verloren ist. Es gab ja leider viele Stimmen, auch in der deutschen Politik, die gesagt haben, es kostet nur Menschenleben, es geht eh nicht gut aus. Ja,
aber das Szenario hat, Entschuldigung, wenn wir das ausbuchstabieren, dann bedeutet das genau das. Dann geht dieses Sterben und Morden dort noch Jahre weiter.
Ich glaube nicht Jahre. Aber solange die Ukrainer diesen Kampf führen wollen, weil sie einen faulen Frieden nicht akzeptieren, sollten wir sie dabei unterstützen. Im Übrigen, wenn Putin erlebt, dass er mit seiner Aggression Erfolg hat, ist mir bange um die Zukunft unserer eigenen Sicherheit hier in Europa.
Sollten wir auch weiterhin Waffen an Israel liefern?
Alle Waffen, die Israel zu seiner Verteidigung, zur Sicherung seiner Existenz braucht, sollten wir liefern.
Und die Hamas ist jetzt auch in der jetzigen Situation.
Die Hamas ist eine Bedrohung dieser Sicherheit Israels. Heute ist übrigens der Unabhängigkeitstag Israels, der Tag, an dem die arabische Welt 48 Israel angegriffen hat und eben nicht den palästinensischen Staat gegründet hat, wie die UN vorgeschlagen hat oder vorgeschrieben hat, sondern Israel angegriffen hat. Und die Hamas ist eine Bedrohung der Existenz Israels, genauso wie die Hezbollah. Und wenn man sich dagegen verteidigt, braucht man dafür Waffen und die sollten wir liefern.
Und das, was da gerade passiert, die Bilder, die Sie sehen, die wir alle sehen, das ist für Sie alles Selbstverteidigung?
Ich finde es völlig unverständlich. Ich kann die israelische Strategie im Blick auf Gaza nicht nachvollziehen. Ich kann nur sagen, eine dauerhafte Besetzung des Gazastreifens wäre klar völkerrechtswidrig, würde auch den Zielen des Oslo-Abkommens und anderer internationalen Vereinbarungen widersprechen. Und ich würde mir wünschen, wenn die israelische Regierung einen Plan uns präsentieren würde, wie sie sich die Zukunft Gazas vorstellt. Und ich sage auch, wer die Macht hat, wer die Herrschaft hat, muss für die Versorgung der Zivilbevölkerung sorgen. Das ist ein völkerrechtlicher Grundsatz.
Das heißt, wie nennen Sie das, was da... Schauen Sie bitte mal auf diese Bilder, Herr Hart. Wie nennen wir das, was da
also zunächst einmal, die humanitäre Lage im Gazastreifen würde sich ja schlagartig verändern, wenn die Hamas ihren Kampf gegen Israel einstellen würde und die Waffen strecken würde. So wie das Deutschland 1945 gegenüber den sowjetischen Truppen in Berlin gemacht hat, um mal ein Beispiel zu nennen.
Was macht sie da so sicher?
Ich glaube, dass dann sowohl von Israel als auch von der internationalen Völkergemeinschaft sehr rasch und sehr schnell die humanitäre Situation massiv entschärft würde und dass wir dann tatsächlich darüber reden, wie unter zum Beispiel der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde die Zivilverwaltung
solange,
in Gaza wieder aufhören
kann. Aber solange müsste die Zivilbevölkerung in dieser Logik weiter das ertragen.
Ich würde mir wünschen, dass Israel die Hilfslieferung in die Gebiete wieder aufnimmt. Israel sagt, das geht deshalb nicht, weil dass diese Hilfsgüter eben von der Hamas verteilt werden, dass die Hamas erstens die Sachen abzweigt, die sie brauchen, um ihren Kampf gegen Israel fortzusetzen, zum Beispiel Treibstoff, und dass sie zweitens diese Hilfsgüter einsetzen als Druckmittel gegen die Bevölkerung, also diejenigen, die nicht auf der Seite der Hamas stehen, bekommen eben dann nichts. Das ist die israelische Sicht der Dinge. Die Israelis trauen auch der UN-Organisation UNRWA nicht zu, dass sie das verteilt. Ich sage, in dem Augenblick, wo wir das Problem so analysieren, dass Israel einen Grund vorgibt, dies nicht zu tun, müssen wir andere Wege finden. Und deswegen glaube ich, war es gut, dass Joe Wadeful zum Beispiel auch nach Ramallah gereist ist, weil am Ende des Tages glaube ich, dass die arabische Welt und das, die palästinensische Autonomiebehörde selbstverständlich die Zivilverwaltung und damit auch die humanitäre, die Verteilung der Hilfsgüter übernehmen
soll. Darüber reden wir gleich. Ich habe noch eine Frage. Das, was da passiert, Menschen 70 Tage lang abzuriegeln von jeder Hilfslieferung, 50.000 Tote, 2 von 3 Häusern stehen da nicht mehr, so gut wie alle Felder zerstört, Tiere tot, wie nennen Sie das? Ist das ein Kriegsverbrechen?
Das ist eine der grauenhaftsten humanitären Katastrophen, die wir gegenwärtig erleben.
Das klingt, als sei das ein Naturereignis. Ich frage noch mal ganz konkret, ist das ein Kriegsverbrechen?
Die Art und Weise, wie Israel die Hamas in Gaza bekämpft, ist mit Methoden, die offensichtlich angesichts der Tatsache, dass die Hamas sich unter Zivilisten, unter Krankenhäusern, unter Schulen verschanzt und sich durch menschliche Schutzschilde, wie sie das nennen, entsprechend schützt, nach Auffassung der Israelis unvermeidlich. Und es bedarf der Analyse der Israelis selbst, aber auch
von
uns,
mal,
ob das im Einzelfall angemessen ist.
Frag Sie noch mal, ist das ein Kriegsverbrechen?
Es wäre ein Kriegsverbrechen, wenn man durch Vorenthaltung von Hilfsgütern eine Zivilbevölkerung nachhaltig schädigt. Und das ist die Frage, die wir an die israelische Regierung
stellen. Ne?
Das
die passiert Frage, ja gerade, oder wollen wir das bestreiten?
Die Frage, die wir an die israelische Regierung stellen, ob sie nicht einen Weg sieht, die Hilfslieferung wieder aufzunehmen.
Wir müssen doch auch eine Antwort darauf haben.
Die israelische Regierung sagt, wenn wir die Hilfsgüter reingeben, kommt sie nur der Hamas zugute und nicht der Zivilbevölkerung, die wir schützen wollen. Diese These muss erstmal widerlegt werden von uns.
Nein, da sitzt jemand. Die muss nicht widerlegt werden, Herr Hart, sondern diejenigen, die Sie aufstellen, die müssen Sie beweisen. Und da ist der ganz große Fehler. Ich könnte jetzt viele Punkte ansprechen, die Sie gerade ausgebreitet haben. Erstmal denke ich, wir sind nicht immer in einer Phase, wo wir darüber sprechen, wir würden uns wünschen, dass Israel dies und das tut oder die und die Antwort gibt. Sie können auch als Vertreter der Regierungsparteien nicht sagen, das und das ist die israelische Sicht auf die Dinge. Denn Israel befindet sich in einem Krieg. Und in einem Krieg ist Propaganda ein Instrument des Krieges. Und die Behauptung, dass die Hamas Hilfsgüter abzweigen würde und dass man deswegen keine Hilfsgüter zur Verfügung stellt, ist eine Behauptung. Herr Lazzarini, der Chef der UNRWA, hat vorgestern ein Interview in der BBC gegeben. Er hat gesagt, bitte präsentieren Sie mir Beweise für diese These. Das sind sogenannte Talking Points der Militärpropaganda, die auch in Israel selber nicht mehr verstanden werden. Und Sie haben mich eingangs zitiert, Herr Lanz, mit dem Satz, dass Herr Wadeful in Israel im Grunde das fortsetzt, was Frau Baerbock dort getan hat, dass er Unfug machen würde. So drastisch würde ich es nicht sagen. Ich bin ja froh, dass wir einen Außenminister haben, der außenpolitischen Sachverstand besitzt und dem man das nicht alles erstmal erklären muss. Also jemand, der seit Jahren das macht. Und ich finde es auch gut, dass wir einen Außenminister haben, der mit dem Kanzleramt auf einer Linie ist, damit es keine Reibungsverluste gibt in der Außenpolitik. Aber angesichts dieser Katastrophe, angesichts dieser Rücksichtslosigkeit, mit der dieser Krieg geführt wird, und wir sitzen hier, ich glaube, ich bin jetzt zum vierten Mal hier.
Ja, wir machen das Thema
letzten Jahr
häufig.
Und zwar habe auch schon zu Beginn des Krieges gesagt, was hier sich abzeichnet, ist ein Rachefeldzug, der keinerlei Rücksicht nimmt auf die Zivilbevölkerung, der die Zivilbevölkerung nicht nur in Mithaftung nimmt, sondern der auch auf die Zivilbevölkerung zielt, zumindest nicht adäquate Maßnahmen ergreift, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Wir sitzen nach 19 Monaten hier immer noch.
Ja.
Und Herr Wadephul geht nach Israel und sagt der Regierung, er sei ja, ich paraphrasiere jetzt und zitiere nicht wörtlich, er sei ja ganz angetan davon, dass die Israelis jetzt versuchen würden, ein eigenes humanitäres System aufzubauen, um die UNRWA zu ersetzen und um mit eigenen Mitteln oder zumindest die Verteilung von Hilfsgütern in Gaza zu organisieren. Dieser Plan, der da von dem Herr Wadephul ganz angetan war, der geht nach meinem Dafürhalten leider vollkommen an der Realität vorbei und ist auch mit der humanitären Situation, die vielleicht Herr Schröer uns besser beschreiben kann als Augenzeuge, als jemand, der da gearbeitet hat, absolut nicht adäquat und entspricht auch nicht den Bedürfnissen.
Herr Schröer, es steht sozusagen der Talking Point, wie Sie sich gerade ausgedrückt haben, der Vorwurf im Raum, die Hilfslieferungen, und ich bewerte das nicht. Kann ja sein. Der Hamas ist alles zuzutrauen. Die waren ja auch in der Lage, Wasserrohre, die aus Europa und Amerika finanziert wurden, zu Raketen, zu Primitiven umzubauen und so weiter. Also es ist eine Terrororganisation, vollkommen klar. Zweigen die Hilfslieferungen ab?
Ich kann es im Endeffekt nicht beurteilen. Die Chance, dass Hilfslieferungen abgezweigt werden, ist sicherlich da. Entschuldigung. Nichtsdestotrotz, haben Sie vorhin davon gesprochen, also es wird immer wieder von, was völkerrechtswidrig ist, was halt das Völkerrecht verlangt. Und die Kollektivbestrafung von 2,1 Millionen Einwohnern von Gaza ist einfach nicht völkerrechtskonform. Sie sagten auch immer wieder, was Herr Gerlach auch sagte, das ist die israelische Sichtweise. Ja, natürlich ist es die israelische Sichtweise. Ich kann von meiner Warte aus nicht bestätigen, dass alles zuerst zu Hamas geht. Die meisten Hilfslieferungen, die reinkommen, gehen über UN-Kanäle, gehen in UN-Lagerhäuser, werden von der UN verteilt. Und die Israelis, das israelische Militär, hat wirklich einen sehr, sehr hohen Druck auf die UN, auch nachvollziehen zu können, wo die Hilfsgüter hingehen. Im Moment, meines Erachtens nach, wird Hunger als Waffe eingesetzt. Das hat die israelische Regierung auch in Teilen
wirklich
so gesagt.
Das sind Bilder, die Sie gemacht haben, ne?
Ja.
Wann haben Sie diese Aufnahmen gemacht?
Das ist tatsächlich ein Mix. Die kommen, glaube ich, aus letztem Herbst, Oktober.
Da sah es das schon so aus.
Ja.
Wahnsinn.
Und seit 70 Tagen, oder seit dem 2. März, werden keinerlei Lieferungen mehr nach Gaza reingelassen. Und keinerlei heißt wirklich, es kommt nichts rein. Und da reden wir von Essen, wir reden von Treibstoff, wir reden von Medikamenten. Wir reden wirklich von Basisprodukten. Und das ist einfach, lässt sich nicht mit Selbstverteidigung erklären, in meinen Augen. Und einfach nur die Sichtweise einer Kriegspartei, einer Konfliktpartei zu übernehmen und zu sagen, wir müssen der israelischen Auffassung folgen. Die Israelis müssen für sich entscheiden, was...
Getan.
Sie sagten aber zumindest, dass die Israelis für sich entscheiden müssen...
Sie haben die Macht und derjenige, der die Macht hat in einem Kriegsgebiet, muss dafür sorgen, dass die Zivilbevölkerung versorgt wird.
Genau, das ist die Pflicht. So steht es im Völkerrecht.
Das mahnen wir bei der israelischen Regierung an, und das hat Joe Wadephul auch so vorgetragen. Also ich habe es jetzt mit meinen Worten gesagt. Er hat es vielleicht etwas diplomatischer gesagt.
Aber da finde ich einfach das Anmahnen seit 19 Monaten angesichts der Bilder und die Informationen sind da. Es ist nicht so, dass es jetzt gerade überraschend kommt. Und da ist Anmahnen einfach... Die Zeit für reines Anmahnen ist vorbei. Und die Lieferung, also die Unterstützung Israels, das Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsräson, das unterstütze ich. Aber das, was jetzt gerade in Gaza passiert, ist keine Selbstverteidigung mehr. Und da muss mehr Druck aufgebaut werden, um Israel dazu zu bringen, den Basisverpflichtungen des Völkerrechts nachzukommen. Und ich kann nicht die gleichen Ansprüche an eine demokratische Regierung und ein demokratisches Land haben, das ein Partner für mich ist, was Israel für Deutschland ist, wie ich an die Hamas habe. Ich muss einfach andere Standards ansetzen können und ich muss mit Freunden auch tatsächlich darüber reden können, wie Krieg geführt wird. Und ich muss in meinen Augen auch mehr Druck ausüben, damit grundsätzliches Völkerrecht eingehalten wird.
Man merkt ja den Zweifel des neuen Außenministers, wenn man hört, wie er am 11. Mai auf einer Pressekonferenz in Israel gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, ob so alle strategischen Ziele erreicht werden können und ob dies wirklich langfristig der Sicherheit Israels dient.
Das ist die rhetorische Figur, auf die ich vielleicht angespielt habe, als ich sagte, genau, das ist eine Kontinuität von dem, was Frau Baerbock getan hat. Die Israelis können selber entscheiden, was ihrer Sicherheit dient. Das gibt es in Israel einen lebendigen Diskurs darüber. Und es gibt viel Kritik und viel Ablehnung für die Kriegführung. Nicht unbedingt aus humanitären Erwägungen, sondern vor allem, was die Frage der Geiseln betrifft, was die Frage betrifft, ob man wirklich so der Zukunft Israels hilft und der Sicherheit Israels langfristig auch absichert. Darum geht es aber hier nicht. Die europäische, die internationale Aufgabe ist in dieser Situation, den Schwächeren zu schützen und dafür zu sorgen, dass auch die Sicherheitsinteressen, die Überlebensinteressen der Palästinenser in Gaza gewährleistet sind. Was israelische Sicherheitsinteressen sind, das sollen die Israelis für sich selber entscheiden. Und dann kann man vielleicht darüber diskutieren, ob man das umsetzen kann.
Wir treten da auf in der Art eines Ratgebers.
Aber wir sind eben genau
dieses... Ich bin mir nicht sicher, vielleicht macht es ein bisschen anders und dann sagt Netanyahu...
Man nimmt den so in den Arm und sagt so, guck mal, wir glauben nicht, dass das deinen Sicherheitsinteressen dient. Glauben Sie, das weiß die israelische Führung nicht?
Der erste Besuch eines deutschen Außenministers anlässlich eines Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen eines... war es vielleicht auch nachvollziehbar, dass man nicht vor laufenden Kameras die härteste Kritik vorträgt. Ich finde, dass man als Deutschland mit Sicherheit das Ohr ganz vieler israelischer Politiker hat und dass man ebenso wie man hoffentlich auch in Tel Aviv und Jerusalem auf das hört, was der US-Präsident und der US-Kongress zu dem Thema sagt, dass man auch auf Deutschland hört. Ich setze darauf, dass wir zurückkommen zu diesem Prozess, den wir ja vor einigen Monaten hatten. Wir hatten diese Doha-Gespräche. Wir hatten diesen vorsichtigen Friedensplan, ist zu viel gesagt, aber diesen Plan nach dem Geiselaustausch und Hilfslieferungen. So. Und das oberste Ziel der Diplomatie, wenn man schon sich die Partner nicht neu erfinden kann, sondern die Situation nehmen muss, wie ist, dass wir da zurückkommen. Und ich glaube, im Augenblick finden ja in Doha wieder Gespräche statt. Und ich würde mir wünschen, dass die deutsche Bundesregierung in ganz Europa dahinter steht, sodass der israelische Ministerpräsident dann auch die Ergebnisse einer solchen Konferenz.
Was heißt, wo dahinter stehen? Wohinter?
Das ist eben dass die Geiseln, die letzten Geiseln zurückkommen nach Israel, dass es nicht weiter gekämpft wird und dass die humanitäre Hilfe deutlich wieder aufgenommen wird. Es hat ja tatsächlich im letzten Winterzeitraum, werden Sie besser sagen können, einen deutlichen Anstieg der Zahl, dass, wenn man das nach LKW-Ladung oder Container sieht,
es gab Wasserstrom
und natürlich...
Es gab eine Waffenruhe und Sie haben eben gesagt, dass die Hamas den Krieg gegen Israel beenden muss. Die Waffen schwiegen damals. Das war kurz vor Amtseinführung von Donald Trump.
Ja.
Die Waffen schwiegen und dieses Abkommen wurde gebrochen. Es wurde nicht einfach so gebrochen, sondern... Ich möchte es nicht zu verkürzt darstellen, aber der Herr Netanyahu hat im Grunde entschieden, dass er den Krieg fortsetzen möchte, um sein Kabinett nicht zu gefährden, um seine Regierungskoalition nicht zu gefährden und weil er eben die Unterstützung seiner rechtsextremistischen Koalitionspartner brauchte, möglicherweise aber auch selber glaubte, ich habe es immer noch nicht geschafft, die Hamas zu zerschlagen, also werde ich einfach noch mehr obendrauf setzen.
Weil
und das war der Grund, warum diese Waffenruhe dann gebrochen wurde.
Weil Herr Schröll heute hier sitzt, Sie waren quasi dabei, als eine Geisel befreit wurde.
Also
Sie haben die Umstände mitbekommen. Können Sie uns bitte einmal schildern, wie das abgelaufen ist in dem Fall, um mal zu verstehen, was da gerade wirklich passiert?
Der Fall liegt schon ein Dreivierteljahr zurück. Das war im Juni letzten Jahres, Anfang Juni letzten Jahres. Zu dem Zeitpunkt hat ein Team von uns in Nusayrat, das ist etwas südlich von Gaza-Stadt, in einer Notaufnahme gearbeitet vom lokalen Spital. Zu dem Zeitpunkt sind 4 Geiseln befreit worden.
Da hinten sehe ich sie, ne?
Das bin ich, aber das ist in Jabalia, also noch weiter im Norden.
Da hinten im Bild sehen wir sie. Da
genau, eine Brille oben, ne?
Ja.
Genau, der rote oben, auffällige.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt hat die israelische Armee vorher schon, bevor wir dort gewesen sind, anscheinend Meldungen gehabt, dass dort 4 Geiseln festgehalten wurden. Hat sich dann entschlossen, tagsüber eine Geiselbefreiungsaktion durchzuführen. Dabei sind auch 4 Geiseln lebendig, glücklicherweise befreit worden. Im Zuge des Einsatzes sind fast 300 Palästinenser getötet worden.
Wie läuft sowas ab? Können Sie das einmal schildern, Herr Schröff?
Das israelische Kommando ist, unser Team war tatsächlich 200, 250 Meter von einem der Orte entfernt, wo die Geiseln, wo eine Geisel, wenn ich mich recht erinnere, festgehalten wurde. Das Militär ist, also das israelische Militär ist dort auf größeren Widerstand gestoßen, als sie erwartet haben. Hat sich dann dazu entschlossen, eben die Geiseln freizukämpfen, was auch grundsätzlich, ich bin auch kein Militärtaktiker, vor allem kein Spezialeinsatzkommandoführer, aber zu dem Zeitpunkt, als sie auf Widerstand gestoßen sind, sind reguläre Bodentruppen aus dem Osten Gazas Richtung Nusayrat, also Richtung der Kämpfe vorgestoßen. Es haben massive Luftangriffe angefangen, in der Umgebung, aber auch weiter weg, mit dem Ziel, das ist jetzt meine Interpretation, mit dem Ziel, Ablenkung zu schaffen, gegebenenfalls andere militante Kämpfer zu binden. Im Zuge dessen sind in den beiden Spitälern, in denen wir gearbeitet haben, das war einmal im Nusayrat direkt um die Ecke, das andere war Al-Aqsa in Deir al-Balah, was das nächste größere Krankenhaus ist. Es sind nur 10, 15 Kilometer auseinander, relativ nah. Und da muss man einfach verstehen, dass der massive Einsatz von Waffen in sehr dicht besiedeltem Gebiet zwangsläufig zu wahnsinnig hohen Verlusten der Zivilbevölkerung führt. Und das meine ich damit, der Zweck der Geiselbefreiung rechtfertigt militärische Gewalt in meinen Augen. Aber wie dann diese Gewalt angewendet wird, hat dann einfach nichts mehr, oder was ist nichts mehr, aber ist über das Maß und einfach in völliger Gleichgültigkeit, so wirkt es von außen. Das völlig mag debattierbar sein, aber Gleichgültigkeit ist auf jeden Fall dabei, für zivile Opfer. Man startet dann eine massive Militäraktion, um Ablenkung zu schaffen und tötet in deren Verlauf über 300 Palästinenser. Und davon war sicher der größte Teil nicht militante Kämpfer.
Sondern?
Und das kann ich sicher so weit sagen, als dass unsere Teams in den beiden Hauptkrankenhäusern waren, in der Notaufnahme gearbeitet haben, wo der Großteil der Verletzten angekommen ist. Und der absolute Großteil heißt deutlich über 2/3, waren Frauen und Kinder. Und das ist eine Art der Kriegführung, und das ist, wie gesagt, ein Dreivierteljahr her. Das ist eine Art der Kriegführung, die ich schwer erträglich finde, die ich sehr schwer erträglich finde von einem demokratischen Staat, den die Bundesrepublik Deutschland als engen Partner bezeichnet. Und da nach solchen, und das ist ja kein Einzelfall, ich kann Ihnen wahrscheinlich die nächste halbe Stunde Beispiele aufzählen. Und da muss einfach mehr Druck ausgeübt werden, es muss mehr daran erinnert werden und wir müssen die Standards von unseren Partnern erwarten, Kriegsvölkerrecht und internationales Völkerrecht einzuhalten und nicht den einfachsten Weg zu gehen.
In letzte Nacht, glaube ich, Bilder, können wir uns auch noch mal anschauen, weil sie vorliegen. So ist es letzte Nacht gewesen. Das ist sozusagen dann das Ergebnis.
Das ist europäische, also European Gaza Hospital in Khan Yunis. Dort ist ein Team von uns gestern gewesen. Zum Zeitpunkt des Angriffs, eine halbe Stunde vorher dort angekommen. Das wird als Standort benutzt oder als Sammelort für die im Moment sehr, sehr seltenen großen Evakuierungen von Patienten nach außerhalb Gazas. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, das sind große Aktionen, die sehr stark mit dem israelischen Militär koordiniert werden. Zu dem Zeitpunkt waren WHO-Mitarbeiter, also Mitarbeiter der Gesundheitsorganisation, über 300 Patienten und Angehörige, die Gaza verlassen sollten, in dem Spital, ein Team von uns in dem Krankenhaus. Und es ist dann angegriffen worden ohne Warnung. Und solche Sachen sind keine Einzelfälle. Der Angriff gestern, es entwickelt sich immer noch. Es haben heute anscheinend wieder Angriffe stattgefunden. Die Israelis sagen, dass sie hinter Mohammed Sinwar, dem momentan Führer der Hamas, her waren. Auch das ist wieder, es ist erstmal eine Behauptung. Beweise, manchmal geben die Israelis Beweise, manchmal nicht. es wird einfach zu wenig Rücksicht genommen. Und das ist, da reden wir von der Kriegführung. Mhm. Die Blockade Gazas, die seit dem 2. März stattfindet, ist für mich absolut indiskutabel. Und da gibt es auch keine Begründung für. Weil diese Abzweigung von Hilfslieferungen kein Grund ist, über 2 Millionen Menschen in Kollektivhaft zu nehmen.
Die Sprache, die deutsche Politik findet, Frau Lehmann, wie empfinden Sie das? Wie erklären Sie sich das?
Naja, es ist natürlich, also richtig ist, wir haben natürlich eine historische Verantwortung gegenüber Israel. Wenn es den Holocaust nicht gegeben hätte, dann hätte es den israelischen Staat auch nicht gegeben. Und ich bin auch der Meinung, Deutschland sollte vielleicht nicht in erster Linie stehen, wenn es darum geht, Israel zu kritisieren. Aber Deutschland sollte vielleicht auch nicht in vorderster Linie stehen, wenn es darum geht, das, was dort passiert, zu relativieren. Man nimmt schon wahr, dass die israelische Regierung unter der Vorgängerregierung, aber auch jetzt von Herrn Wadephul, ich habe das ehrlich gesagt als rhetorische Frage empfunden, dient das wirklich israelischen Sicherheitsinteressen? Aber man nimmt schon wahr, dass da Kritik kommt. Aber sie ist eben durch nichts unterlegt. Es wird immer gesagt, wir stehen an der Seite Israels, aber bitte haltet doch das Völkerrecht ein, haltet die Menschenrechte ein. Das passiert aber nicht. Also all die Kritik, die Deutschland vorträgt, ist ohne Folge. Und Sie haben es ja gesagt, natürlich ist es ein hohes Gut, die deutsch-israelische Freundschaft. Und die ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Aber was erwartet man denn von einem guten Freund? Vielleicht auch, dass er einem mit deutlichen Worten und Taten auch mal in den Arm fällt, wenn dieser Freund dabei ist, sämtliche Werte und Standards, auf die er sich auch beruft, einfach fallen zu lassen. Wenn dieser Freund gerade tatsächlich sowas wie ein großes Wort Zivilisationsbruch begeht. Ich habe mit vielen israelischen Freunden im Vorfeld dieser Sendung gesprochen, weil man natürlich auch unsicher ist, inwieweit ist das, also dieses Volk, also Israel war traumatisiert nach dem 7. Oktober. Ich habe das ja gemerkt, ich war kurz danach auch in Israel.
Ist traumatisiert.
Und ist traumatisiert. Ja. Und es war absolut, man kann das durch nichts rechtfertigen, was da passiert ist. Die Hamas hat ein Massaker verübt. Sie hat einen Angriff auf Israel verübt und Israel wurde angegriffen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Unbestritten. Aber ist das, was dort passiert, und Herr Wadephul hat es ja rhetorisch auch gesagt, dient das wirklich den Sicherheitsinteressen Israels? Ist es wirklich noch im Interesse der Geiseln, wenn Israel sagt, unser Kriegsziel ist nicht mehr an vorderster Stelle die Befreiung der Geisel, sondern die Zerstörung der Hamas? Zerstört man die Hamas, wenn man sie militärisch besiegt hat, auch in den Köpfen? Oder legt das nicht den Boden für neuen Extremismus? Also wie nachhaltig ist es? Und insofern würde ich erwarten von Deutschland, dass es zumindest die Waffenlieferungen einstellt. Auch wenn man sagt, der größte Player sind die USA. Aber das hätte eine enorme symbolische Bedeutung, weil Israel hat ja nicht mehr so viele Freunde auf der Welt. Da ist noch die USA und da sind noch Deutschland und dann fällt mir eigentlich keiner mehr ein. Also Deutschland muss den Worten noch einige, Taten immer, folgen lassen.
Es gibt auch immer mehr, die natürlich aus eigenem Interesse enge Beziehungen zu Israel aufgebaut haben. Also Israel ist nicht in dem Sinne isoliert. Und was man auch oft hört, wir haben das mal bei meinem Magazin bei Zenit ziemlich intensiv untersucht, wie ist eigentlich die Haltung vom Rest der Welt, vom sogenannten globalen Süden, wo es immer heißt, die sind alle, schütteln alle den Kopf über die westliche Position, die sind alle eigentlich pro-palästinensisch eingestellt, das stimmt vorne und hinten nicht. Es gibt viele Länder auf der Welt, von Indien bis nach Südamerika, die ganz konkrete Interessen mit Israel verfolgen und sogar sich zum Teil von Israel inspiriert fühlen. Aber schauen Sie, der Punkt ist, diese ganzen Diskussionen, die wir führen über Erinnerung, Gedenken, historische Verantwortung, das sind Diskussionen, die finden im politischen, emotionalen Raum statt. Die Rückfalloption ist das Recht. Wenn man nicht über Traumata, die auf beiden Seiten bestehen, über emotionale Motivation, über die Gründe, die es noch darüber hinaus gibt, Krieg zu führen, diskutieren möchte, dann muss man auf das Recht zurückfallen. Das ist der einzige Standard und die einzige verbindliche Referenz, die wir haben. Und das Recht ist in dieser Angelegenheit klar. Und das betrifft und deswegen ist der Begriff Staatsräson, wenn wir heute nicht mehr diskutieren können, warum ich den unpassend finde in diesem Zusammenhang. Aber es gibt völkerrechtliche Regelungen und es gibt vor allem die Notwendigkeit, dass auch Staaten wie Deutschland sich an diesen Referenzrahmen halten und nicht sagen, wir stellen das unter politischen Vorbehalt, Israel machen wir eine Ausnahme. Und diese Diskussion, die findet in Israel ja auch statt. Genau. Ist ja nicht so, als würden israelische, leider wenige noch, aber als würden israelische Intellektuelle nicht auch sagen, wir können nicht darauf uns zurückziehen, dass wir eine Ausnahmegenehmigung haben, uns nicht ans Völkerrecht zu
halten. Was Sie gerade gesagt haben, Herr Gerlach, die Reaktion, sozusagen die Frage der Partner, wer steht an der Seite dieser Regierung und wer nicht. Man kann auch nicht sagen, der Westen steht geschlossen an der Seite, wenn man sich beispielsweise Macron anhört, der gestern im französischen Fernsehen dazu ein Interview gegeben hat. Da wurde erstens sehr emotional und zweitens sehr, sehr deutlich. Wir hören einmal kurz rein.
C'est un drame humanitaire et c'est inacceptable.
Das ist ein humanitäres Drama und nicht hinnehmbar. Meine Aufgabe ist es, alles zu tun, damit das aufhört. Ich war einer der wenigen Staatsführer, die an der Grenze in Al-Arish in Ägypten waren, mit Präsident al-Sisi. Ich habe verletzte Frauen und Kinder gesehen. Eine Frau hatte eine gebrochene Wirbelsäule und wartete seit 6 Monaten auf medizinische Versorgung. Ich habe Frauen gesehen, deren Narben noch nicht verheilt waren und die mir sagten, ich will zurück nach Gaza. Und ich habe gesehen, dass die ganzen Hilfsgüter aus Frankreich und vielen anderen Ländern alle in Al-Arish waren, aber von den Israelis blockiert wurden. Und deshalb sage ich mit Nachdruck, das, was die Regierung von Benjamin Netanyahu heute tut, ist inakzeptabel. Können Sie sich das vorstellen? Es gibt kein Wasser, es gibt keine Medikamente. Man kann die Verwundeten nicht herausholen, die Ärzte kommen nicht mehr dorthin. Ich will die Arbeit der humanitären Helfer loben, die ich in Al-Arish gesehen habe. Aber was er da macht, ist eine Schande.
Würden Sie dem zustimmen, Herr Hart?
Ich finde die Kritik auch in der Emotionalität, wie sie vorgetragen wurde, nachvollziehbar. Auch ich sehe diesen Punkt, dass die Verweigerung von humanitärer Hilfe gegenüber dem Gazastreifen einer der kritischste Punkt ist, den ich auch gegenüber der israelischen Regierung habe.
Ist das eine Schande oder ist das ein kritischer Punkt?
Er hat gesagt, den Begriff, es ist eine Schande. Es ist eines demokratischen Rechtsstaats unwürdig, an einen solchen Punkt zu kommen, an dem Israel meines Erachtens sich im Augenblick in diesem Punkt befindet. Ich glaube, dass wir das auch so deutlich sagen müssen. Und ich möchte anfügen, dass ja der deutsche Außenminister sich nicht nur auch klar gegen die Siedlungspolitik ausgesprochen hat, die wir als ein Hindernis sehen, eine nachhaltige Ausdehnung der Region hinzubekommen, dass er selbstverständlich, nachdem er Israel besucht hat, auch Ramallah, also die palästinensische Autonomiebehörde, besucht hat. Das haben frühere Außenminister auch getan, weil wir einfach darauf setzen, dass Israel einen Weg findet, einen Frieden in der Region, in Nachbarschaft und Partnerschaft mit den Arabern, mit den Palästinensern, mit den Libanern hinzubekommen.
Ich sehe das gar nicht. Also ich habe ja, weil Freunde haben mir gesagt, also im Prinzip braucht Bibi die Hamas, wie die Hamas Netanyahu braucht. Also für beide wäre ein Ende des Krieges das Ende ihrer politischen Karrieren. Kann man jetzt sehen, wie man will. Mhm. Aber dieser Krieg wird doch zunehmend zum Selbstzweck für die Radikalen auf beiden Seiten. Mhm. Und genau deshalb, glaube ich, müsste Deutschland viel mehr mit anderen Kräften innerhalb, das macht's ja auch innerhalb der arabischen Welt, aber auch innerhalb Israels kooperieren und gucken, wie kommt man denn tatsächlich zu einem Friedensschluss? Also Kräften, die auch Interesse haben, dass dort Frieden herrscht.
Herr Schröer, ich würd gerne Sie noch mal fragen, wenn Macron da so emotional und auch sehr eindrucksvoll erzählt über die Geschichten, die Schicksale, die er da gehört hat. Ist es das, was Sie auch in Ihrer täglichen Arbeit erleben? Wie muss man sich das vorstellen?
Absolut.
Und was für Geschichten hören Sie da? Was sehen Sie da? Was sind die Themen, um die es geht?
Es ist fast zu groß, um das auf kleine Beispiele runterzubrechen, weil es wirklich so ist, dass alles in Gaza kaum verfügbar ist. Die absolute Basis, und das ist Sicherheit. Also wirklich sicher zu sein, dass man den nächsten Tag noch erlebt und den Tag überlebt. Unterkunft, Essen, sauberes Trinkwasser. Über 2/3 der Menschen haben haben Zugang zu weniger als 15 Liter Wasser pro Tag für persönliche Hygiene, für Kochen, für Waschen, für Wäsche waschen. Was für Palästina, oder die palästinensischen Gebiete als das absolute Minimum
in der Hitze dort und so weiter. Was kostet Essen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Essen ist, die Kosten sind das eine Problem, die Verfügbarkeit ist das andere Problem. Ja. Gerade mit der jetzigen Blockade. Mehl ist in ganz Gaza, in Teilen Gazas gar nicht mehr verfügbar. Das heißt, die Bäckereien haben zumachen müssen, vor Wochen schon. Auch das ist halt groß verkündet worden. Wo Mehl noch verfügbar ist, kostet ein 20-Kilo-Sack zwischen 1.000 und 2.000 Schekeln, was halt zwischen 250 und $500 sind.
Das ist unvorstellbar.
absolute Basissachen sind nicht verfügbar zum Kochen. Cooking Gas, also Kochgas, ist in großen Teilen Gazas gar nicht mehr verfügbar oder einfach unerschwinglich teuer.
Das heißt, man kocht dann mit Holz, gibt es ja auch nicht. Kocht man mit
Plastik? Ich wollte gerade sagen, auch das ist das,
der Punkt. Dann.
Mit
hochgiftig.
Irgendwas, was halt brennt. Ja. Es gibt immer wieder Aufrufe, dass halt zerbrochene Paletten gesammelt werden sollen, um es an die Leute zu verteilen. Und das ist der Punkt. Dieses, wir blockieren die Hilfe, weil die Hamas alles abzweigt, um daraus Waffen zu machen, ist einfach es ist nicht mal eine sonderlich kreative Ausrede oder Begründung, um die Grenzen zu schließen, weil einfach alles blockiert wird. Und mir fällt schwer, dass, wie man aus Basismedikamenten Waffen bauen soll, wie man das an die Bevölkerung verkaufen soll. Die Vorschläge, und da muss ich dann tatsächlich Deutschland kritisieren, dass jetzt diese Vorschläge für Verteilmechanismen der Israelis als interessante Idee angenommen werden und diskutiert werden, ernst genommen werden, finde ich hochproblematisch. Weil eine Lehre für uns wirklich sein sollte, aus unserer Geschichte und aus unserer Verantwortung, eben das internationale Recht hochzuhalten und nicht das Recht des Stärkeren, sondern halt wirklich eine Rechtsordnung zu unterstützen, unabhängige Hilfe zu unterstützen und nicht zuzusehen, wie eine Seite des Konflikts oder ja eine Kriegspartei systematisch die humanitäre Unterstützung der Zivilbevölkerung untergräbt, um sie dann als fehlerhaft darzustellen und ihre eigene Hilfe zu präsentieren. Und wir stehen daneben und sagen, das ist eine schöne Idee. Erschließt sich mir nicht. Und man kann sich wirklich nicht vorstellen, die Leute können das Land nicht verlassen. Wir machen medizinische Evakuierungen von Krankenhäusern, die unter Belagerung sind, immer wieder bombardiert werden. Und was wir leisten können, ist ein Tropfen, nicht auf dem heißen Stein, sondern auf dem Vulkan. Die Lücke, die der palästinensische Rote Halbmond hinterlassen hat, weil sie Gebiete nicht mehr erreichen können, die hochgefährlich sind, die können internationale Organisationen nicht schließen. Gerade auch, weil uns die Sicherheit nicht garantiert wird und nicht gewährleistet wird. Und die müsste überhaupt nicht da sein. Es sind 15 Mitarbeiter vom palästinensischen Roten Halbmond, von Civil Defense und der UN von den Israelis getötet worden. Es ist ein kurzer Aufschrei in den deutschen Medien gewesen, super schnell wieder abgeebbt. Und es hat wirklich eine Woche gedauert, bis die Leichen entdeckt wurden. Und das nicht, weil die so gut versteckt wurden, sondern weil die Israelis den Zugang zu dieser Stelle der UN und dem ICRC, also dem Internationalen Roten Kreuz, verwehrt hat. Und auch danach hat es noch die Auswertung von Handydaten von einem der Opfer gebraucht, um das israelische Narrativ zu widerlegen. Und es ist kohärent widerlegt worden. Und es kommt nichts danach. Es sind Leute, wir haben 3 Tage gebraucht, um eine Familie zu evakuieren mit Kindern. Es ist ein unglaublicher Aufwand, die Genehmigung der Israelis zu bekommen, um dann zusammen mit UN-Fahrzeugen eine Familie von 21 Leuten zu evakuieren aus Rafah, die ansonsten keine Chance haben, ein umkämpftes Gebiet zu verlassen, weil niemand die Sicherheit garantiert. Und die Israelis könnten die Sicherheit garantieren. Sie sind die militärisch absolut überlegene Macht. Die könnten die Sicherheit garantieren.
Und
die
Völkerrecht sagt, sie müssen auch den Schutz sozusagen gewährleisten. Wir sind, Herr Schröer, leider am Ende der Sendung. Aber es war wichtig, heute einmal einen Augenzeugen zu hören. Wir haben ganz selten die Gelegenheit dazu. Danke Ihnen, Herr Hart, ganz herzlich, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Ist nicht einfach. Was mich immer irritiert ist, das ist sozusagen die offizielle Position, die wir heute hören. Man redet dann hinter den Kulissen privat mit deutschen Politikern, dann sagen die etwas ganz anderes. Weil sie natürlich spüren, dass man mit jemandem wie Netanyahu, der außer Erbarmungslosigkeit nichts zu bieten hat, und zwar weder für die Palästinenser noch für seine eigenen Geiseln, tut ja auch nicht für seine eigenen Geiseln, dass man das so nicht weitermachen kann. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.